NDR Info.
Zeitzeichen. Stichtag heute.
28. Oktober 1816. Der Geburtstag der Schriftstellerin Malvida von Meisenbug.
Könnte ich wünschen, noch einmal in das Leben zurückzukehren, so wäre es, um noch mehr zu lernen, zu erkennen.
Malvida von Meisenbug war über 80, als sie das notierte. Immer noch hellwach nahm sie Anteil am Leben und pflegte ihre Freundschaften. Zahlreiche Berühmtheiten schätzten sie als warmherzigen Menschen und kluge, auch streitbare Gesprächspartnerin. Darunter Richard Wagner, Franz Liszt, Friedrich Nietzsche, das Ehepaar Kinkel und Lou Andrea Salome. Zuletzt kümmerte sie sich um den jungen Romain Rolland. Er beschrieb Malvida von Meisenbug so.
In diesem Gesicht war nichts Schelmisches. Etwas dicke Nase, großer Mund, fester Knochenbau der Backen und des Kinns. Und das Auffallendste neben dem matten Strahlglanz des Blickes war die männliche Falte an den Mundwinkeln, die Inschrift eines Lebens aus Einsamkeit, harten Prüfungen, getäuschten Hoffnungen und einer Energie, die geheiligt wurde vom Lächeln der Güte.
Malvida von Meisenbug muss eine große Ausstrahlung gehabt haben. Sonst hätten nicht Schriftsteller, Musiker und Philosophen ihre Nähe gesucht, sagt die Historikerin Marlies Wilde-Stockmeier, die Vorsitzende der Malvida von Meisenbug-Gesellschaft. In die Wiege gelegt war das Malvida nicht, als sie heute vor 195 Jahren in Kassel geboren wurde.
Der Vater kam über seine Vorfahren aus Frankreich. Und hier in der schönen Aussicht, die gehört also zur Oberneustadt, da hatte der damalige Landgraf für die Hugenotten ein ganz neues Viertel angelegt.
Das Haus der Familie steht nicht mehr. Aber der Blick auf die Karlsaue gehört immer noch zu den schönsten, die Kassel zu bieten hat. Hier an der Bellevue, wie die Straße damals hieß, wuchs Malvida von Meisenbug auf. Zunächst noch unter ihrem hugenottischen Namen Malvida Rivalier. Erst später, 1825, da war sie 9, wurde dem Vater ein Adelstitel verliehen, auf den sie später so stolz war. Das von war ihr wichtig.
Das hat mich auch manchmal irritiert, wenn man so Stellen findet, wo sie dann doch Wert drauf legt, dass sie entsprechend angesprochen wurde. Und auch bei Einladungen, ne, das war dann immer korrekt. Es gibt aber auch Stellen in ihren Memoiren, wo sie durchaus selbstkritisch darüber schreibt, im Sinne von, dass ihr es auch klar ist, dass sie dadurch Privilegien hat.
Die Lebenserinnerungen, die sie Memoiren einer Idealistin nannte, haben Malvida von Meisenbug europaweit bekannt gemacht. Sie erlebten im 19. Jahrhundert mehrere Auflagen und wurden gelegentlich sogar mit Goethes Dichtung und Wahrheit verglichen. Ein erster Band war 1869 anonym in Frankreich erschienen, bevor das Werk dann erweitert auf insgesamt 3 Bände 1876-77 auf Deutsch herauskam. Die Idee, ihre Lebenserinnerungen zu veröffentlichen, hatte sie im Exil in Großbritannien gefasst.
Ich dachte an mein Vaterland drüben, an den bittern und schmerzlichen Kampf, durch welchen ich hindurchgegangen war, weil ich mein Leben meinen Überzeugungen gemäß hatte gestalten wollen. Ich dachte auch an den Tag, an welchem die Emanzipation der Frau eine vollendete Tatsache sein wird, an welchem sie ohne Widerspruch dasselbe Recht zur Entfaltung aller Fähigkeiten durch Unterricht und Studium haben wird wie der Mann, an welchem sie gleich sein wird mit ihm vor dem Gesetz und befreit von dem Joch der Unwissenheit, des Aberglaubens, der Frivolität und der Mode.
Kämpferische Worte einer Frau, hinter der ein langer Weg lag. Mit 14 hatte Malvida zum ersten Mal das Wort Revolution gehört. Das war 1830 in Kassel, als das unzufriedene Volk das Haus der Familie stürmte. Denn der Vater stand als Staatsminister im Dienst des Kurfürsten von Hessen und galt als Handlanger der verhassten Obrigkeit. Und Malvida nahm Partei für ihn gegen die Aufständischen. Mit 32 unterstützte sie die Ziele der 48er Revolutionäre, die um Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit kämpften. Es gelang ihr sogar, sich in die Frankfurter Paulskirche zu schmuggeln, wo sie verdeckt von schwarz-rot-gelben Tüchern, denn Damen waren nicht zugelassen, heimlich die Beratungen des Vorparlaments verfolgte. Seit dieser Zeit interessierte sie sich auch für Fragen der Frauenemanzipation und Bildung.
So wollten wir Deutschland mit einem Netz einer großen Frauenverbindung überziehen, in der auch die Schwächeren, Zaghaften durch die Gemeinsamkeit Mut fassen sollten. Die bessere Erziehung der Frauen, die Erwerbung verschiedenartiger Kenntnisse zur Erlangung ökonomischer Unabhängigkeit, ein weites Feld edler Bestrebungen, das sollte die erste Aufgabe sein.
Mit 36 war mal wieder von Meisenburg eine in Deutschland polizeilich gesuchte Frau. Eine Sympathisantin der verfemten Demokraten, die nach der blutigen Niederlage der Revolution als Persona non grata galt. Wie viele andere politisch Verfolgte damals setzte sie sich nach London ab.
Da wurde sie dann eben konfrontiert mit ihrer Situation, die sie vorher ja so propagiert hat. Frauen sollen selbstständig sein, Frauen sollen auch ihren Unterhalt selbst erstreiten können. Also sie kam dahin, kannte niemanden außer Johanna Kinkel, aber nur brieflich. Sie hatte die Verhaftung von Gottfried Kinkel über die Verhaftung gelesen und sie hat die ihr unbekannte Ehefrau, die Johanna Kinkel, der hat sie einen ganz langen, mitfühlenden Brief geschrieben und so hat sich überhaupt der Kontakt entwickelt.
Die Kinkels halfen mit Kontakten, sodass ich mal wieder von Meisenburg zunächst als Deutschlehrerin durchschlagen konnte, wenn auch mehr schlecht als recht. Ihre Schüler wohnten weit auseinander, die Fahrten dauerten lange und oft fehlte das Geld zum Leben.
Und sie hat sich mickrige Zimmer genommen, dunkle, mickrige Zimmer, weil sie anderes nicht bezahlen konnte. Aber hat immer dabei auch genau beobachtet, was abläuft. Und kam dann aber auch als Gesellschafterin wiederum in reichere Häuser rein. Also es war eine Mischung.
Gelegentlich arbeitete sie auch als Gouvernante, obwohl sie vor diesem Beruf zurückschauerte, wie sie in ihren Memoiren schreibt.
Die Stellung der Gouvernante ist eine trostlose. Sie ist eine Art Polyp, ein Übergangsgeschöpf zwischen Tier und Pflanze, das heißt zwischen Herrschaft und Dienerschaft. Sie wird von oben herab schlecht behandelt, mit einer empörenden Herablassung, und sie wird ebenso wohl von unten herauf schlecht behandelt, denn die Diener gehorchen ihr unwillig.
Dennoch trat sie im Dezember 1853 eine Stelle in der Familie des russischen Schriftstellers Alexander Herzen an, um die Erziehung seiner beiden kleinen Töchter zu übernehmen. Der verwitwete Mann gehörte zur politischen Immigrantenszene und mal wieder erhoffte sich Anregungen und Austausch. Herzen führte ein offenes Haus. Freiheitskämpfer aus vielen Ländern gingen bei ihm ein und aus.
Das war dann aber auch konfliktreich. Auf alle Fälle krempelte sie den ganzen Haushalt um. War auch nicht der Herzen immer sehr begeistert von, weil sie schlichtweg dafür sorgte, dass die anderen Menschen nicht Tag und Nacht das Haus als freies Haus betrachten konnten. Und es gab feste Zeiten, wo sie kommen durften und Zeiten, wo sie nicht kommen durften. Und dann fand Unterricht statt und, und. Also sie strukturierte das. Ne?
Mal wieder von Meisenburg ging in ihrer Arbeit auf. Die Herzens wurden ihre Ersatzfamilie. Doch auf Dauer fühlte sich der Russe von ihrem energischen Regime gegängelt. Und so verließ sie nach einigen Jahren das Haus, blieb den Kindern jedoch verbunden. 1871 überließ ihr Herzen dann endgültig die Erziehung seiner jüngsten Tochter Olga. 45 war Marwida von Meisenburg, als sie die Mutterstelle für das Mädchen übernahm. Ein Geschenk und ein Glück, was sie im Großen für alle Frauen forderte, konnte sie nun im Kleinen ihrem Schützling bieten, eine breite, fundierte Bildung und damit die Möglichkeit, sich ein eigenständiges Leben aufzubauen. Sie reisten viel und zogen 1862 nach Italien. Die intensive Beziehung endete ein gutes Jahrzehnt später, als Olga den französischen Historiker Gabriel Monod heiratete. Für Malvida von Meisenburg brach damit eine Welt zusammen.
Als ob sie nie daran gedacht hätte, dass sie sich vielleicht verheiratet. Als hätte sie es als Verrat empfunden. So in der Richtung geht das schon, ne? Sie versteht es jedenfalls nicht. Und vor allem, sie versteht auch nicht, dass diese Olga Herzen, die jetzt eine systematische Bildung hatte, die alle Möglichkeiten hatte, mit der sie kreuz und quer durch Italien gereist ist, mit der sie die Kunstwerke, die Kirchen, die Skulpturen, den Vatikan und weiß der Kuckuck was alles besichtigt hat, wo sie wirkliche Bildungsreisen gemacht haben, dass diese Olga Herzen dann eben schlichtweg den Gabriel Monod heiratet. Punkt Ausschluss.
Es verging einige Zeit, bis ich mal wieder von Meisenburg Olga wieder annähern konnte und deren Leben als Ehefrau und Mutter akzeptierte, bis sie begriff, dass sie damit auch etwas dazugewann, quasi einen Schwiegersohn und Enkelkinder. Die Familie Monod begleitete mal wieder von Meisenburg bis an ihr Lebensende 1903. Dass sie sich anfangs so schwer mit Olgas Verheiratung tat, hatte wohl auch mit ihrem problematischen Verhältnis zu Männern zu tun und mit ihren Enttäuschungen. Eine Schlüsselrolle spielte Theodor Althaus. Ihn hatte mal wieder von Meisenbug 1843 in Detmold kennengelernt, wo sie etliche Jahre lebte, nachdem ihre Familie aus Kassel vertrieben und heimatlos geworden war. Althaus war der Sohn des Hofpredigers in Detmold und ebenfalls Theologe. Als sie ihn zum ersten Mal predigen hörte, war sie wie elektrisiert.
Das war nicht mehr die sentimentale Moral, nicht die steife, kalte Unbestimmtheit der protestantischen Orthodoxie. Das war ein jugendlicher Bergstrom, der daherbrauste voller Poesie und neuer, belebender Gedanken.
Das war die Wende in Malwidas Leben. Theodor Althaus öffnete ihr die Augen für die sozialen Probleme im Land und rüttelte sie politisch wach, so die Historikerin Wilde Stockmeier.
Er brachte Sozialkritik in die Kirche, in die Predigten rein, was nicht gewollt und nicht normal war. Und er konnte offensichtlich hervorragend reden, ein großer Rhetoriker, und zog die Massen dann eben an. Aber er machte sich damit natürlich verdächtig. Er galt als Demokrat, was ein absolutes Schimpfwort war. Und das war wiederum etwas, was sie faszinierend an ihm fand. Dass er revolutionäre Ideen hatte, dass er sich dazu bekannte, dass er jede Menge Sozialkritik äußerte und sich selber als Demokraten bezeichnete.
Durch Althaus kam sie in Kontakt mit der 48er-Bewegung. Sie saugte die Gedanken begierig auf, las und diskutierte mit ihm und verliebte sich in den Mann. Es war eine schwärmerische, geistige Verbindung, die aus Blicken und Worten bestand. Inwieweit sie auf Gegenseitigkeit beruhte, ist schwer zu beurteilen. Ihre Liebe jedenfalls blieb unerfüllt. Theodor Althaus wandte sich einer anderen Frau zu. Nach dem Scheitern der Revolution wurde er, der einer der Wortführer gewesen war, zu einer Festungshaftstrafe verurteilt und starb 1852.
Ich konnte diese Liebe nicht aus meinem Herzen reißen und ich hätte es nicht gewollt, wenn ich es gekonnt hätte. Die Treue schien mir das Siegel der Würde eines großen Gefühls. Ich hätte für nichts auf der Welt die Neigung eines anderen Mannes annehmen oder ein ernstes Gefühl in seinem Herzen aufkommen lassen können.
So pathetisch das aus heutiger Sicht auch klingt, Malwida von Meisenbug endete nicht als überspannte alte Jungfer. Gewiss als Frau muss sie eher spröde und schüchtern gewesen sein. Und mit Schönheit gesegnet war sie auch nicht. Als Freundin und Gesprächspartnerin aber war sie begehrt, beliebt und verehrt. Malwida von Meisenbug hatte weder Geld noch Privilegien zu vergeben, noch führte sie ein großes Haus. Die Menschen suchten ihren Kontakt, weil sie ein offenes Ohr hatte, weil sie vorbehaltlos zuhörte und sie zum Sprechen brachte. Im Gespräch mit ihr entwickelten sie ihre Gedanken und entdeckten sich selbst. Die kleine, zarte, leise Frau drängte sich nicht auf.
Mit ihr konnte man schweigen,
schreibt Romain Rolland in einer Hommage an Malwida von Meisenbug, die er Danksagung nannte. Sie war die erste gewesen, die ihn ermutigte, als er noch völlig unbekannt war, seine Universitätslaufbahn aufzugeben und Schriftsteller zu werden. Die alte Frau und der junge Mann waren nicht immer einer Meinung, aber Seelenverwandte.
Sie sah mehr, als sie schrieb. Es ist also natürlich, dass Malwida gewisse störende Akkorde in ihre Memoiren nicht hineinließ, um deren Vorhandensein sie durchaus wusste.
Sie, die Vertraute der Heroen, so drückt es der spätere Nobelpreisträger aus, hütete die Geheimnisse eines halben Jahrhunderts.
Ihr Lebensmotto war ja Amore et Pace. Und dieses Lebensmotto findet sich hier auf der Gedenktafel ihres Geburtshauses. Und das ist auch das Motto, was auf dem Urnengrab in Rom zu finden ist. Ihre Freundschaften haben damit wahrscheinlich auch zu tun.
Liebe und Frieden, das war ihr Ideal.
Alle Idealisten erleben diese Legende. Der Geist führt sie auf die Höhe, wo sie ihr Land der Verheißung erblicken. Aber erreichen tun sie es nicht.
Im Zeitzeichen erinnerte Heide Soltau an Malwida von Meisenbug, die am 28. Oktober 1816 geboren wurde. Redaktion Hildegard Schulte. Musik.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.